BZ am Ohr. Der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
Eine Sache können wir ziemlich garantiert vorhersagen, nämlich, dass wir ziemlich viel Stress haben werden und dass wir definitiv als Paar und damit auch als Gesamtsystem an unsere Grenzen kommen werden. Vielleicht sogar auch mitunter darüber hinausgehen müssen, vor allem im ersten Babyjahr, wenn wir Schlafmangel haben etc. pp. Ist ja krass, was für körperliche, biologische Herausforderungen wir allein schon haben.
Wenn aus Paaren Eltern werden, geht das meistens nicht ohne krasse Herausforderungen. Plötzlich ist da jemand, der allen Raum einnimmt. Raum, den sich vorher nur zwei Menschen geteilt haben. Das ist wunderbar und mit ganz viel Liebe verbunden, aber eben auch anstrengend. Wie kann man ein glückliches Paar bleiben, wenn man Eltern wird? Oder eins bleiben, wenn man schon länger als Familie lebt? Damit beschäftigt sich die Freiburger Familien- und Paartherapeutin Nina Grimm. Sie hat gerade einen Bestseller zum Thema geschrieben und sie hat selbst zwei Kinder. Mit dem Mann, von dem sie sich auch schon mal getrennt hat, als ihre erste Tochter 15 Monate alt war. Beziehungskrise Kind eben. Oder wie man sich nicht an die Gurgel geht, wenn man Kinder hat. Darüber sprechen wir heute bei BZ am Ohr. Mein Name ist Lisa Böttinger, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung. Schön, dass ihr heute dabei seid.
Herzlich willkommen, Nina Grimm, dass du heute bei uns im Podcast bist bei BZ am Ohr. Freut mich sehr.
Ein Fest, hier sein zu dürfen.
Dein neues Buch heißt, wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid.
Mit einem Augenzwinkern.
Genau. Nichtsdestotrotz beschreibst du in dem Buch eine Szene, die ich auch schon oft beobachtet habe, mit der ich sehr gut relaten kann, wie du so ein glückliches Paar siehst. Sie hat einen dicken Bauch. Die erwarten offenbar ihr erstes Kind, sind total glücklich und so im Baby-Bullabü. Und dann kommt dir so der Gedanke, wartet ihr nur mal ab. Was erwartet denn dieses Paar oder die Beziehung dieses Paares, wenn das Kind da ist?
Ich würde sagen, die fetteste Krise, die ihre Beziehung jemals gesehen hat. Kinder sind zauberhaft und wundervoll, aber für die Beziehung eine echte Herausforderung.
Worin äußert sich das was sind so die krassesten Gamechanger von Vor-Kind zu Nach-Kind-Beziehung? Also einfach weil es ist ja ganz schwer, das den Leuten, dieses Paar, was du da gesehen hast, das kann man denen ja fast gar nicht erklären, was das bedeutet. Die denken, dass sie einen plätschernden Bach jetzt gemeinsam überqueren, aber in Wirklichkeit ist es halt ein reißender Ozean. Will aber niemand hören.
Ich glaub dir auch. Also ich habe das auch nicht, hätte dir das glaube ich auch nicht geglaubt, als ich das erste Mal schwanger war mit meinem Kind. So, das ist ja, also ich saß auf einem relativ hohen Ross und dachte, nein, wir werden das alles anders machen und wir werden unsere Beziehung bestimmt nicht aus den Augen verlieren etc. Also, aber es ist ja auch irgendwie sinnvoll, weil ich glaube, sonst wird niemand mehr Kinder bekommen.
Und du beschreibst zum Beispiel die 10, sage ich mal, wichtigsten oder größten Fehler, die Paare tun, wenn sie Eltern sind. Und einer dieser Fehler, ich glaube, er heißt die Vorbereitungslücke. Mhm. Also eben dieses Thema, dass Paare, die ein Kind erwarten, sich auf so ziemlich alles vorbereiten, vom perfekten Kinderwagen über die Hebamme, über die Still-Shirts mit herunterklappbarem Brustteil und whatever.
Über die Seideanteile der Erstausstattung.
Ganz wichtig. Das heißt aber, wenn du das als Fehler bezeichnest, diese Vorbereitungslücke, kann man sich denn als Paar vorbereiten auf dieses Elternleben? Was würdest du denn wirklich mitgeben, um auch nicht zu sagen, oh, wird alles total hart? Also das will ja auch niemand hören. Was rätst du denn wirklich Eltern, die sagen, wir möchten uns schon frühzeitig darum kümmern, dass unsere Beziehung nicht total den Bach runtergeht?
Ja. Also ich denke, dass wir eben genau dieser Tatsache ins Auge blicken dürfen, dass sich Elternschaft so ein Stück weit auch unserer Kontrolle entzieht. Weil du ja nie weißt, was kriegen wir für ein Kind und lässt es sich überhaupt in den perfekt recherchierten Kinderwagen überhaupt ablegen. So, das weißt du ja im Voraus de facto nicht. Aber eine Sache können wir ziemlich garantiert vorhersagen, nämlich, dass wir ziemlich viel Stress haben werden und dass wir definitiv als Paar und damit auch als Gesamtsystem an unsere Grenzen kommen werden. Vielleicht sogar auch mitunter darüber hinausgehen müssen, vor allem im ersten Babyjahr, wenn wir Schlafmangel haben etc. pp. Ist ja krass, was für körperliche, biologische Herausforderungen wir allein schon haben im ersten Babyjahr. Sodass die eine Sache, auf die wir uns garantiert vorbereiten können, ist genau nämlich das, dass wir Stress haben werden. Und deswegen ist meine Empfehlung an Elternpaare, natürlich, wenn sie gerade schwanger sind und kurz davor sind, ihr erstes Kind zu bekommen, aber auch generell, wenn wir vor einem neuen Abschnitt stehen als Elternpaar, sich mit der Frage zu beschäftigen, hey, wie gehen wir eigentlich mit Stress um? Woran merkst du, dass ich gestresst bin, damit du meine Stressreaktion nicht mehr so sehr persönlich nehmen musst? Und damit wir uns dann in den Stresssituationen nicht auch noch beginnen, gegenseitig ins Knie zu schießen, dafür, dass wir jetzt irgendwie beide gerade gestresst sind, sondern im besten Fall uns gegenseitig koregulieren können und uns gegenseitig unterstützen können, aus dieser toughen Zeit, die vielleicht gerade jeder Einzelne hat, gut rauszukommen.
Was sind denn so die toughsten Probleme, die du so hörst? Du hast ja für dein Buch auch Elternpaare befragt. Mhm. Kannst du mal kurz erklären, wie viele Paare hast du da befragt? Was sind so da deine größten Erkenntnisse draus?
Also es waren über 1000 Elternpaare, die ich befragt und interviewt habe, eben mit was für Herausforderungen sie sich konfrontiert sehen, was für Veränderungen es auch in ihrer Paarbeziehung gab, seitdem sie Eltern geworden sind. Und eine der größten Herausforderungen ist tatsächlich eben dieses Nicht-Wissen, in was schlittern wir da rein. Und dann klar, so diese Klassiker, die man irgendwie halt auch so kennt. Ne? Wir haben keine Zeit mehr füreinander. Wir streiten uns wegen Banalitäten. Wir reißen uns auf einmal darüber auf, dass die Socken am Boden rumliegen. Wir haben uns als Paar total aus den Augen verloren. Wir begegnen uns nicht mehr körperlich. Wir sind gefühlt irgendwie nur noch so ein Organisationsteam, die einfach keine Kapazitäten und auch keine Ressourcen mehr haben, sich als Liebespaar zu begegnen. Ja, das sind so die das, was mir als erstes in den Sinn kommt aus der Studie.
Du hast es, glaube ich, mit der Zahl 50% auf den Punkt gebracht. Also 50% ist das Konfliktpotenzial höher als in derselben Beziehung ohne Kind. Ja. Und ich würde sagen, um einen noch höheren Prozentsatz niedriger ist zum Beispiel die Häufigkeit von Sex, was du auch, dieser Sache widmest du auch ein Kapitel. Ja. Ja, ich denke, viele Eltern nicken jetzt wissend mit dem Kopf, die zuhören.
So wie wir gerade hier in diesem Moment.
Und da hast du aber tatsächlich auch Hacks für formuliert in deinem Buch.
Ja, also erstmal ist es tatsächlich ein total gängiges Problem, ja, was sehr schambesetzt ist. Ich finde auch die Zahl krass, dass 45,5% der Paare angeben, dass sie ihre Partnerschaft dauerhaft aus den Augen verloren haben, seitdem das Kind da ist. Finde ich auch eine krasse Zahl.
Fast die Hälfte, ja.
Ja. Und dass sage und schreibe auch 18% angeben, dass sie phasenweise über 12 Monate lang keine sexuelle Begegnung mehr hatten, keine Körperlichkeiten mehr leben, was ich auch eine sehr lange Zeit finde, was zumindest laut der International Classification of Diseases, also so diesem Diagnosesystem, mit dem TherapeutInnen arbeiten, einzustufen ist als eine sexuelle Funktionsstörung. So, das heißt, 20% aller Paare, fast ein Viertel aller Elternpaare, hat eine sexuelle Funktionsstörung entwickelt durch Kinder. Also das sind erstmal so die puren Zahlen. Was ja jetzt aber auch niemand so wirklich überrascht, oder? Weil ich meine, ja, wenn wir uns mal die Kontextfaktoren angucken, unter denen wir heutzutage Familie leben müssen, ja, wer kann heutzutage schon noch von einem Gehalt leben? Beide Eltern irgendwie voll erwerbstätig, Kinder in der Ganztagsschule, kommt total abgerockt nach Hause, so wie die Elternteile auch. Dann musst du noch irgendwie Haushalt machen, einkaufen, kochen. Also wer hat da am Ende des Tages schon noch irgendwie Kraft, geschweige denn irgendwie Lust auf noch eine körperliche Aktivität, fernab von Duschen und ins Bett legen, ohne Sexy Time, so um das nochmal for the record klargestellt zu haben. Also es ist ja total menschlich und nachvollziehbar, so dass da einfach Kraft und Lust fehlt. Vor allem, wenn wir uns auch nochmal die Tatsache vor Augen führen, dass die allermeisten von uns einer ziemlich krassen sexuellen Konditionierung unterliegen.
Also Performance.
Performance, Leistungsdruck, und zwar für beide Geschlechter. Ja, wenn wir an Sexualität denken, dann kommt ja zumindest bei mir sofort so ein Bravo-YouPorn-Mashup-Bild hoch, ja, wie Sexualität auszusehen hat, damit sie gut ist. So. Mhm. Und darauf habe ich auch am Ende eines langen Tages, ehrlich gesagt, wenig Lust. Und deswegen war für mich und für uns und für die vielen Paare, die ich bisher begleiten durfte, ein ganz, ganz wichtiger Gamechanger, dass wir uns diese sexuelle Konditionierung, dass wir uns der bewusst werden und dass wir sie beginnen aufzulockern. Und dass wir vor allem den Druck rausnehmen aus der Begegnung und den Fokus wieder darauf setzen, dass sich hier zwei Körper begegnen dürfen und dass es da gar nicht gleich irgendwie um Penetration und Ejakulation und Blow- und Handjobs gehen muss, sondern in allererster Instanz darum, dass wir die körperliche Komponente auch wieder nutzen dürfen, um uns nah zu sein. Ab 20 Sekunden schüttet unser Körper das Hormon Oxytocin aus, wenn wir uns umarmen. So, und das geht auch am Ende eines langen Tages. Und diese Komponente dürfen und sollten wir gerade im vollen Familienalltag wieder viel mehr nutzen.
Ja, das ist doch ein super Takeaway. 20 Sekunden umarmen ist schon ein Oxytocin-Shot. Jetzt sind wir schon ganz dicht an deinen Tipps, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Du hast ja aber für das Buch und auch für deine Arbeit als Familien-, als Paartherapeutin, greifst du nicht nur auf die Erfahrungen dieser anderen Eltern zurück, sondern auch ganz stark auf deine eigene, nämlich zum Beispiel auf die Trennung von deinem Mann oder Partner Konrad, der Vater deiner Kinder ist. Ihr habt euch getrennt, als eure erste Tochter knapp 15 Monate alt war. Und diese Situation zwischen euch damals, die beschreibst du so, ich zitiere das mal kurz. Unsere Beziehung glich einer stinkenden Restmülltonne. Vor langer Zeit waren da mal gute Kernbestandteile, die dann aber einfach zu lange nur rumstanden, in der Hitze des Familienalltags und in der Kälte der Zurückweisung, sodass ein langsamer, schmerzhafter Verrottungsprozess in Gang gesetzt worden war. Was übrig blieb, war widerlich. So widerlich, dass es niemand mehr anfassen wollte, nicht mal mehr, um es zu beseitigen. Wie zur Hölle seid ihr da wieder rausgekommen? Also man stellt sich mal vor, man hat nicht nur diesen ganzen Paarkram, man kann sich ja im Prinzip nicht mal in Ruhe streiten, wenn man ein Kind hat. Und dazu kommt diese 24-stündige Verfügbarkeit für das Kind. Und dabei soll man sich dann um diese bei euch extrem desolate Restmülltonne kümmern. Wie habt ihr da überhaupt angesetzt?
Also als allererstes war es total wichtig, dass wir beide für uns gecheckt haben, dass wir da einen Anteil dran haben. Und rausgekommen sind aus diesem, ja, wenn du dich endlich verändern würdest, wenn du endlich mehr in die Verantwortung gehen würdest, wenn du emotionaler werden würdest, wenn du weicher werden würdest, dann hätten wir ja kein Problem mehr. Indem wir das skippen konnten und für uns jeweils anerkannt haben, so hey, wir tragen hier beide etwas dazu bei. So. Und dann war es tatsächlich erstmal super wichtig, dass wir beide für uns in den Prozess gegangen sind und zwar losgelöst voneinander. Also nicht gleich in eine Paartherapie, sondern erstmal beide für uns unseren Shit, unsere Restmüll Anteile quasi angeguckt haben und geguckt haben, wie können wir da Kompost draus machen. So. Und dann war ein super erster wichtiger Schritt für uns beide tatsächlich, dass wir anerkannt haben, dass wir gerade noch nicht wissen, wie das geht. So, dass wir das nicht gelernt haben. Wie geht langfristig glückliche Beziehung? Wie können wir gut miteinander streiten, ohne uns zu zerfetzen? Wir wissen es nicht. Wir haben es nicht beigebracht bekommen, wir hatten keine guten Modelle und wir hatten auch keine fucking Unterrichtsstunde dazu, in dem uns irgendjemand jemals erklärt hat.
Wäre denn diese Eskalation, so wie du sie da beschreibst, auch ohne Kind passiert? Also meinst du, das Kind war nur ein Brandbeschleuniger oder wäre es sowieso dazu gekommen? Weil wir reden ja hier auch über Beziehungskiller-Kind. Trägt es einfach dann schneller all den Kram zutage, den man selber so mit sich rumträgt und dann kommt der Streit auch in die Beziehung rein oder wäre das auch so passiert?
Also über kurz oder lang wäre das sehr wahrscheinlich auch so passiert, aber Kinder sind dann natürlich, wie du so schön gesagt hast, ein Brandbeschleuniger, ja, also ein Potentfaktor, kann man das so sagen?
Das potenziert das Problem, meinst du? So?
Ja, also ja. Und das beschleunigt es und vor allem, also Kinder haben ja diese zauberhafte Eigenart, dass sie halt dich so radikal an deine eigenen Themen zurückschmettern und die Wunden aufreißen. Nicht, weil sie irgendwie bösartig sind, sondern einfach, weil sie uns automatisch an unsere eigene Geschichte erinnern. Und damit liegen wir halt so komplett brach mit unseren eigenen Schmerzpunkten, mit unseren eigenen Themen, ohne es bewusst zu wissen, was es besonders pikant macht. So. Und dann noch die ganzen Stresskomponenten obendrauf, ja, also Schlafmangel, keine Zeit mehr für sich, keine Ruhephasen mehr, die ganze Zeit irgendwie in der Verantwortung zu stehen, das potenziert es auf jeden Fall enorm.
Jetzt hast du gerade gesagt, genau, Kinder haben diese Eigenschaft, dass sie uns eigentlich ganz oft auf Dinge zurückwerfen, wo wir uns selbst, wo unser inneres Kind vielleicht sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt oder getriggert ist. Und das fand ich auch ganz spannend, wie du schreibst, dass ein wichtiger Grund für diese krasse Krise zwischen euch, natürlich waren es die Herausforderungen des Elternlebens, wenig Schlaf, nur noch funktionieren die ganze Zeit. Dass es aber vor allem auch war, eine du schreibst eine tiefe Not in dir, also ein Gefühl, das bei dir vorhanden war. Du schreibst von Verzweiflung, von Einsamkeit, die in dir stattgefunden hat. Muss man denn in der Beziehungskrise immer zuerst bei sich selbst schauen?
Ja.
Punkt. Das ist also die unbequeme Wahrheit.
Das ist die unbequeme Wahrheit. Also in allererster Instanz, nicht in letzter, aber durchaus in allererster Instanz.
Und jetzt würde ich gerne mit dir so zwei Möglichkeiten besprechen, weil das klingt jetzt schon sehr unbequem natürlich. Also es gibt ja, sage ich mal, ein Langzeitprogramm, was man dann angeht, und es gibt so kurze SOS-Tricks, und auf beides gehst du auch ein in deiner Arbeit. Genau, damit man es überhaupt schafft, an sich selbst erstmal zu arbeiten oder eben auch an der Partnerschaft zu arbeiten, hast du, das wäre die Langzeitvariante, eine 4S-Methode entwickelt. Und sag jetzt bitte nicht Selbstfürsorge. Das ist so der Müttertrigger für alle Mütter, die jetzt zuhören. So, schreib dir noch auf die To-Do-Liste bitte Selbstfürsorge. Ja? Jeden Tag nimm dir Zeit für dich.
Tasse Tee trinken nicht vergessen.
Genau. Ja. Und achtsam sein. Ja. Ja. Also nichtsdestotrotz kommt da sehr viel Selbst in diesen 4S vor. Sag doch mal, was diese Methode beinhaltet.
Voll gerne. Also ich sattel das Pferd tatsächlich von der anderen Seite auf, indem ich mit den Paaren in allererster Instanz darauf setze, dass wir auf eine starke Beziehung wieder gehen. Also das ist das erste S, starke Beziehung. Und das ist meistens, nehmen das die Männer sehr dankend an. Die Frauen kriegen eine latente Schnappatmung, wenn ich sie dazu einlade, zu sagen, so jetzt stellt mal diese ganzen Konfliktpunkte, bewusst für einen begrenzten Zeitraum, nicht lang, aber lass uns sagen für eine Woche, nochmal bewusst zur Seite, dass wir jetzt erst nochmal den Fokus darauf richten können, was zeichnet euch denn als Paar aus? Was sind eure Ressourcen? Was sind eure Stärken? Wie können wir euch wieder in eine positive Interaktion miteinander bringen? Deswegen, weil wir dann einfach ein viel stabileres Fundament haben, um dann auch wirklich konstruktiv in die Konfliktklärung gehen zu können.
Das klingt jetzt alles nicht so, als würden Männer sofort drauf anspringen und Frauen schreiend davonlaufen. Warum ist das so?
Also Männer finden das meistens gut, wenn ich zu denen sage, so, hey, jetzt lass uns erstmal Konfliktklärung, klammern wir erstmal aus. Mhm. Wir gucken jetzt erstmal, dass ihr eine gute Zeit miteinander habt. Da sitzen die meisten Männer dann irgendwie grinsend, nickend da und die Frauen so, was, wie? Also da ist viel Angst mit im Spiel. Ja, kommt auch manchmal andersrum vor, aber tatsächlich ist es häufiger so, dass die Frauen da Angst kriegen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass es also eine Angst, was wird mit meinen berechtigten Konfliktpunkten, mit meinen berechtigten Themen, die ja durchaus auf dem Tisch sind.
Ja.
Und deswegen finde ich das extrem wichtig, dass wir das klar zeitlich begrenzen, ja, also wirklich mit Datum definieren. So, das ist jetzt eine Phase, da widmen wir uns konkret der Stärkung eurer Beziehung, um dann eine richtig schöne Tanzfläche geschaffen zu haben, von der aus ihr dann konstruktiv in die Konfliktklärung gehen könnt.
Mhm.
Und die zweite Säule ist nicht ganz Selbstfürsorge, aber zumindest Selbstbeziehung, wo ich tatsächlich erstmal mit den Paaren daran arbeite, dass sie jeweils für sich gucken, was berührt denn eigentlich das Verhalten meines Gegenübers in mir? Was ist mein Teil, den ich dazu beitragen kann, dass ich vielleicht gelassen bleiben kann, wenn er in die Kälte geht, oder dass ich gefasst bleiben kann, wenn sie durchdreht, um mal zwei Geschlechterklischees zu nennen? Wie kann ich mich in allererster Instanz um mich selbst kümmern in dieser Situation, damit ich der Partner, die Partnerin bleiben kann, die ich wirklich, wirklich sein möchte? Dritte Säule ist Selbstverantwortung. Da gucken wir uns die Paardynamik an. Das heißt, da geht es viel darum, dass wir überzufällig häufig Arsch auf Eimer Dynamiken haben, die perfekt zueinander passen. Also sie geht auf Attacke, ist total emotional, er geht eher raus aus dem Kontakt und wird kühl. Also das sind meistens sehr in sich stimmig fügende Dynamiken da, die gilt es aufzudecken und zu erkennen, okay, was für einen Tanz tanzen wir hier eigentlich gerade, um eben zu sehen, so ist nicht wirklich zuträglich, so dient nicht wirklich einer konstruktiven Konfliktklärung, damit wir die gut durchbrechen können, um dann in der vierten Säule der Selbstkundgabe in eine zielführende Konfliktklärung miteinander finden können. Und da geht es in allererster Instanz darum, dass wir wirklich echt aufs Feld gehen und dass wir uns wirklich zeigen mit den Themen, die da wirklich da sind, und uns eben nicht mehr über Socken streiten oder über Arzttermine, die vereinbart werden müssen, sondern dass wir an die Kernpunkte herangehen, die eigentlich hinter den Konfliktpunkten stehen. Und wenn die da sind, wenn die auf dem Tisch sind, nehme ich immer gerne das Bild, dann ist die konkrete Konfliktklärung so ein bisschen wie die Nachgeburt der Plazenta. Also wer sein Kind spontan auf die Welt gebracht hat, der weiß, wovon ich rede. ist ja rein körperlich betrachtet ein total krasser Prozess, der dann nochmal passiert, so wenn die Plazenta geboren wird. Aber als Frau kriegst du das nicht mit, oder?
Es ist ein Witz im Vergleich zu dem, was davor passiert
ist. Der eigentliche Kraftakt ist die Geburt. So. Und das ist im Paarprozess ähnlich. Also wenn wir es schaffen, wirklich authentisch aufs Feld zu gehen mit unseren eigentlichen Schmerzpunkten, das ist der Kraftakt, das ist die Geburt. Und die konkrete Konfliktklärung und Lösung auf der Verhaltensebene ist die Nachgeburt der Plazenta.
Du hast jetzt auch bei diesen 4S einmal diese Frage angesprochen. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei Selbstkundgabe oder bei welchem Selbstpunkt es jetzt war, aber sich diese Frage zu stellen, bin ich eigentlich die Partnerin oder der Partner, den oder die ich mir selbst wünschen würde?
Autsch. Ja.
Und diese Antwort auf die Frage ist dann eben ganz oft, naja, nein, oder zumindest mit Abstrichen. Dann kann man sich in diesen Prozess begeben, den du gerade beschrieben hast, der ja aber wirklich, glaube ich, sehr intensiv ist. Und da müssen ja erstmal auch beide mitmachen wollen, sich da reingeben. Es gibt aber auch, das habe ich vorhin angesprochen, so eine Art SOS-Hilfen, sage ich jetzt mal. Also wenn ich wirklich merke, ich beantworte diese Frage eigentlich mit Nein. Also ich bin schon so weit, dass ich mir oder uns auch zugestehe, dass das Problem nicht nur beim anderen liegt oder bei der anderen, sondern auch bei mir. Und dann gibt es zum Beispiel Deeskalationstechniken, beschreibst du in deinem Buch vom FBI. Fand ich großartig. Oder aber auch ganz einfache Dinge, wie so eine Art Zeichensprache zwischen Eltern, wo man vorher ausmachen kann. Ich hatte im Vorgespräch geschildert, mein Mann gibt mir einen kurzen Abschiedskuss, als ich aber gerade den ersten Schluck Kaffee des Morgens im Mund habe und einfach nur 3 Sekunden an diesem Morgen, wo ich seit 5 Uhr wach bin, für mich haben will. Und in dem Moment denke ich einfach nur, ich muss jetzt gerade alleine sein. In solchen Momenten kann man dann, um vielleicht den Partner nicht zu verletzen, eine Art Zeichensprache einführen. Ja, so hast du es vorgeschlagen, dass man vorher vereinbart, in Momenten, wo ich schon echt am Limit bin, lege ich, keine Ahnung, die Hand auf mein Herz oder und dann siehst du mich und weißt sofort, okay, schlechter Moment. Also kannst du uns noch so ein paar SOS-schnellere Hacks mitgeben für Menschen, die sich dessen gerade erst bewusst werden? So, wo fange ich denn jetzt mal an, in kleinen Schritten?
Ja, voll gerne. Also ich liebe ja auch persönlich die Exit-Strategie. So this is one of my favorite, was wirklich auch Konrad und mich gerettet hat, ja gerade in so hitzigen Situationen. Wir haben uns dafür ein Symbol ausgesucht. Das kann alles Mögliche sein, kann ein Armband sein oder ein Stein oder auch eine Geste tatsächlich. Also irgendetwas, was du im besten Fall immer irgendwie griffbereit hast. Und dann lade ich die Paare dazu ein, beziehungsweise so haben der Konrad und ich das auch gemacht, dass wir uns dieses Symbol ausgesucht haben und uns dann miteinander hingesetzt haben und dieses Symbol in der Hand gehalten haben. Also bei uns war es ein Stein und ich ihm von meiner Vision der Beziehung erzählt habe. Und da darf man total kühn und pathetisch werden. Also du darfst dich Händchen halten, die Blümchenwiese runterrennen lassen, während die Kinder auf der Picknickdecke sitzen. Ja, also es darf pathetisch zugehen. Du musst noch nicht wissen, wie du dahin kommst. Aber erzähl davon, von was für einer Beziehung träumst du, wenn alles möglich wäre. Wie hast du dir das immer irgendwie vorgestellt? Und das erzählst du und lädst damit ein Stück weit diesen Gegenstand auf. Und wenn du deine Vision zu Ende erzählt hast, dann übergibst du deinem Partnerin das erste Mal dieses Symbol. So. Und wenn ihr jetzt in einer hitzigen Stresssituation seid, und dein Partner merkt, so warte mal, was hier gerade passiert, das dient nicht mehr unserer Vision von dieser Beziehung. Irgendwie schlittern wir hier gerade wieder in was rein, was nicht cool ist. Dann könnt ihr euch aus einer Liebe heraus, das finde ich so wichtig, also aus einem Wohlwollen heraus dieses Symbol überreichen, um euch zu signalisieren, so warte mal, was hier gerade läuft. Aus der Liebe zu unserer Beziehung heraus, aus Respekt vor unserer gegenseitigen Vision, hier einen Stop und hier einen Exit an der Stelle.
Wie sieht denn so eure Beziehung heute aus? Also auch nicht streitfrei, aber wie viel Streit ist denn auch vielleicht dienlich? Wie viel Konflikt ist denn auch dienlich? Muss denn auch sein?
Ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um Quantität, sondern vielmehr um Qualität tatsächlich. Also, ach Gott, ja, der Konrad und ich, wir haben, glaube ich, jeden Tag irgendwie so einen Punkt, wo wir übereinander wahrscheinlich die Augen rollen und denken so, oh, jetzt so, und ich glaube, die Frage ist vielmehr, wie viel Raum geben wir diesen Alltagsbanalitäten, wie viel Macht räumen wir den ein und geben wir dem vor allem die Macht, unseren kompletten Tag, unsere komplette Woche, unser komplettes Wochenende zu dominieren oder gelingt es uns, die Themen durchaus zu erkennen, festzuhalten und uns zu signalisieren, hey, hier ist ein Thema, ich möchte mir das mit dir anschauen. Und wir geben uns jetzt aber auch wieder die Erlaubnis, das zumindest für diese Situation oder für dieses Wochenende loszulassen, um uns selbst die Erlaubnis zu geben, jetzt auch wieder eine gute Zeit miteinander zu haben. Nochmal immer verbunden mit dieser Idee, wenn ihr eine stabile Beziehung habt, wenn ihr einen schönen Samstag miteinander hattet, so dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr am Samstagabend auf eine konstruktive Art und Weise über die Streitpunkte sprechen könnt, so viel höher, wie wenn ihr den ganzen Tag jetzt miteinander im Clinch seid und Beweise sammelt, warum der andere doof ist.
Ja, das, bei euch hat das funktioniert. Ich habe aber auch im Vorhinein zu diesem Podcast mit zum Beispiel mit einer Mutter gesprochen, die 4 Kinder hat, die heutzutage alleinerziehend ist, die eine Trennung hinter sich hat, die sehr, sehr hässlichen Trennungsprozess hinter sich hat. Was ist denn, wenn es nicht klappt mit der Rettung der Partnerschaft? Also wenn man die Beziehung tatsächlich in den Sand setzt oder auch ernsthaft über Trennung nachdenkt und dann sind da Kinder, weil wir reden über Elternpaare. Was sollte man denn da bedenken? Auch im Hinblick natürlich auf die Kinder, weil man wird ein Leben lang verbunden sein.
Also erstmal finde ich es total wichtig, das auch zu betonen, sage ich ja auch im Buch, dass Trennung nicht immer zwangsläufig die schlechteste Idee sein muss. Ja, es gibt ja auch spannende Studienlage dazu, die zum Beispiel zeigt, dass klar eine Trennung immer eine Krise bedeutet für alle Beteiligten, aber dass die Einbrüche auf der psychosozialen und auch auf der gesundheitlichen Ebene bei Kindern nicht über 2 Jahre persistieren. Das heißt, nach 2 Jahren unterscheiden die sich nicht mehr signifikant von Kindern aus intakten Familien. Ich mag dieses Wort nicht, aber na, you know what I mean.
Wo es keinen Trennungsfall gab.
Genau. Ja. Also, und eigentlich sogar noch krasser, dass Kinder, die in Haushalten leben, wo dauerhaft Streit, Stress und Druck ist, dass die sehr viel mehr beeinträchtigt sind, auch über viel längere Zeiträume als Scheidungstrennungskinder. Mhm. Deswegen, ich finde, dass Trennung wirklich nicht immer die schlechteste Idee sein muss. Ob eine Trennung für Kinder belastend ist oder nicht, hängt aber vor allem davon ab, wie die Trennung aussieht. Das heißt, gerade wenn man sich als Elternpaar, als Elternteam entscheidet zu trennen, ist es eigentlich umso wichtiger, dass wir unsere Themen auf die Kette kriegen, dass es nicht auf Schultern der Kinder landet. Also auch hier bleibt es relevant. Und das war tatsächlich auch für mich so einer der Hauptanlasspunkte zu sagen, so, okay, komm, wir gehen das nochmal zusammen als Team an, weil die Themen müssen wir uns ja so oder so angucken. So, ja. Und dann kann man es auch nochmal zusammen probieren.
Ja. Und ganz zum Schluss habe ich nochmal ein kleines Zitat mitgebracht oder auch eine Message, die ich so beim Lesen mitgenommen habe. Das ist der Satz, Liebe ist da, gerade weil wir im Konflikt sind. Ist das jetzt eine Aufforderung zum Streiten oder eine Erlaubnis oder was meinst du damit?
Ja, vor allem eine Einladung, dass wir den Dramafaktor aus der Tatsache rausziehen, dass wir natürlich als Elternpaar aneinander rasseln werden. Das ist so stinknormal. Jeder streitet. Es gibt ein paar Therapeutwitz, der sagt, es gibt 2 Arten von Paaren. Die Glücklichen und die, die wirklich ehrlich sind. Also jedes Paar hat seine Struggles. Und für mich und Konrad war das ein riesen, riesen Release, eine ganz große Erleichterung, dass wir dieses existenzielle Drama mit, wir stellen alles in Frage, den Typen, die Beziehung und selbst, dass wir uns das erlauben, auszuklammern und anzuerkennen, ja, das ist einfach stinknormal, dass wir uns streiten. Und das ist auch irgendwie, okay, das dürfen wir nur noch lernen, damit umzugehen.
Vielen, vielen Dank, liebe Nina, für das Gespräch und dass du heute bei uns warst. Ich danke dir.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank, hier sein zu dürfen.
Das war BZ am Ohr. Der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.